Ja, ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen im neuen Jahr, Gottes Segen wünschen. Und ein neues Jahr hat begonnen, eine Woche ist vorbei, neu. Das ist immer etwas Großartiges. Wenn etwas neu ist, dann geht man zunächst mal sorgsam damit um. Ja, wenn man ein neues Auto kauft, dann ist nicht egal, ob man beim ersten Mal in die Garage reinfahren schon eine Schramme reinfährt. Da regt man sich dann eher drüber auf. Nach 10 Jahren ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ja? Deshalb ist das alles vergänglich, neu, neu werden, Neustart, Neubeginn, Neuanfang. Wir werden immer wieder eingeladen, Neues zu probieren, Neues zu erleben, Neues zu erfahren. Und ich finde das großartig, dass das so ist. Ja, schön, wenn man was Neues hat. Aber all das, was wir als Neues anpacken, das ist auch wieder der Vergänglichkeit unterworfen. Das heißt, auch dieses Jahr wird einmal älter und dann ist es wieder vorbei. Manche machen sich dann so etwas, so am Altjahrabend beziehungsweise Silvester, überlegen sie sich, was nehme ich mir vor fürs neue Jahr. Ich habe das aufgehört. Ja, ich habe das einfach aufgehört, weil ich gesagt habe, ich tue mir es nicht an, am 3. Januar zu sagen, du hast schon wieder nicht geschafft. Ja. Heute Morgen haben wir in der ersten Stunde da schon was gehört. Er hat es gleich angefangen, er hat den Schrank schon mal angefertigt. Und wenn er es nicht mehr weiter weiß, geht er zum Schwiegervater und sagt, mach ihn fertig und dann ist die Sache erledigt. So einfach ist das nicht bei allen. Ja. Manche, die müssen, wenn sie es angefangen haben, auch durchziehen bis zum bitteren Ende. Und das ist ja dann oft auch schwierig. Ich soll aber ganz herzliche Grüße sagen von der Doris. Sie wäre gerne dabei. Sie ist auch hier in Bischofen, aber sie ist krank. Und wir kamen gerade von einer Freizeit zurück und haben das jetzt auf dem Weg so mitgenommen. Und ich habe sie dann gestern gefragt, soll ich dich nach Hause fahren? Dann hat sie gesagt, ob ich in Bischofen im Bett liege oder zu Hause, spielt jetzt keine Rolle mehr. Sie war schon auf der Freizeit 4 Tage krank, von daher ist sie schon gewöhnt. Ja. Also es kann nur besser werden. Und der Edgar, der hat sich auch schon krank gemeldet. Jetzt können Sie zu Hause miteinander die Stunde erleben. Ja. Ich habe ja so ein bisschen das Privileg, dass ich mal so über die Jahreslosung predigen darf. Und das Interessante ist ja, ich habe mir dann schon überlegt, warum habe ich mich jetzt gleich so früh angemeldet für diese Stunde. Ja? Jetzt komme ich gar nicht mehr drum rum. Und als ich den Bibeltext las von der Jahreslosung, dann ist mir das ein bisschen schwer geworden. Nicht, weil der Bibelvers ist ja noch gut, also das ist nicht das Problem. Aber das Umfeld dieses Bibeltextes. Manches Mal, da nimmt man ja so einen Bibeltext raus aus einem Zusammenhang und wenn man den im Zusammenhang liest, sieht die Welt ein klein wenig anders aus. Da sind noch ein paar Bedingungen dran geknüpft und dann ist das nicht immer ganz so nett. Gell? Ich denke so, wir zitieren ja manches Mal, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Da kann man wunderbare Predigten drüber halten, alles herrlich und in Freuden. Und wenn man mal im Umfeld so nachschaut, dann ist das immer gar nicht immer so einfach. Und darum beim Bibeltext, der im Umfeld dieser Jahreslosung steht, und darum möchte ich den Text lesen aus Offenbarung 21, Vers 1 bis Vers 6. Und jetzt sage ich es gleich vorweg, ich bin mit der Predigt immer noch nicht ganz fertig. Bitte? Ja, ja gut, aber ich meine, im Vorbereiten kommt man da immer noch auf neue Gedanken und ich finde den Bibeltext so großartig, dass ich sagen muss, das wäre schade, wenn man den aus dem Zusammenhang nimmt und einfach diesen Vers 6 zitiert und das andere außer Acht lässt. Da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigend, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Jetzt die Jahreslosung. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Alles neu, eine Zusage Gottes, wenn wir, wie ich gesagt habe, am Anfang Neues beginnen, einen Neustart wagen, wenn man so den Reset-Knopf mal drückt beim Computer, kann man wieder neu starten. Manches Mal wäre das ja so nett, wenn man das alles mal so abstellen könnte, was alt war, dass man dem nicht mehr nachhängen muss in Gedanken, sondern das Neue, Neues, völlig neu. Und jetzt kommt das Neue, das schafft nicht der Mensch, was der Mensch schon alles versucht hat, neu zu schaffen. Wenn man früher ein neues Auto gekauft hat, da hat man müssen, weiß wie lange, warten, bis man es gekriegt hat. Das war noch in der Entwicklung und dann dauerte das, bis ein Modell auf den Markt kam, dauerte schon ein paar Jahre. Heute ist das überholt sich geradezu, kaum ist ein neues Auto raus, dann kommt schon wieder ein neues Modell, wieder was Besseres, wieder was Größeres. Interessanterweise ist, was hier geschieht, und da geht es heute Morgen um das Sehen, um das Hören und dann um das Erfahren, Erleben, diese drei Dinge. Sehen, Hören, Erleben, Erfahren, Sehen. Wer nicht die Augen aufmacht, der sieht nicht richtig. Und nicht richtig sehen ist ein Problem. Wer nicht mehr richtig sehen kann, der ist bei manchen Dingen schon ein Stück weit ausgeschaltet. Er ist außen vor. Nicht mehr richtig hören können, das ist schwierig. Erlebt das auch jetzt so im Alter, deshalb sage ich so in der Ehe, da gibt's auch manches Mal so Krisenzeiten im Leben. Wir hören jetzt beide schlechter, das ist manchmal auch nicht ganz ungeschickt, wenn man schlechter hört, ja. Da hört man nicht alles. Auch die Aufträge kann man dann so schlicht umgehen, die da verbal rüberkommen. Aber dann sagt die Doris auch mal, du, ich höre nicht mehr so gut. Dann sage ich, das merke ich jetzt schon ein bisschen, ja. Ja. Oder wenn manche untereinander reden und man steht da mittendrin, dann kriegt man es nicht mehr mit. Und immer die peinliche Frage stellen, du sag mir's nochmal, was hast du gemeint, ist ja auch schwierig. Nicht mehr richtig hören können. Hier bei diesem Sehen und Hören geht es um Neues. Und das weckt ja auch Aufmerksamkeit Neues. Und ich glaube auch, das war damals so, das hat der Johannes erlebt. Der Vers 6, der steht ja eigentlich da so mittendrin. Zunächst einmal geht es um das, was Gott tut, und auf einmal kommt der Mensch, wird der Mensch eingeblendet. Da heißt es zunächst einmal, Gott schafft Neues, einen neuen Himmel, eine neue Erde, ein neues Jerusalem und so weiter. Das ist das, was Gott will. Das ist das, was er tut, was noch aussteht. Und dann auf einmal lenkt er das Ganze auf den Menschen hin und sagt, hast du Durst danach? Dürstet dich das überhaupt? Freust du dich überhaupt darauf? Also auch der Schrank und das Häusle und alles, es wird vergehen. Das ist super. Da kann man sich riesig drüber freuen. Nun, die Reparaturkosten sind so teuer, weiß ich ja auch. Ja? Aber ist eigentlich schön, wenn etwas vergeht. Hat man natürlich nicht ganz so gern. Man ist ja immer gern so taufrisch, auch im Leben. Ich kann nicht mehr so wie früher und so weiter. Ich möchte eigentlich mit einer kurzen Begebenheit, der auf den Vers 6 hinzielt, mal vorlesen. Da wird von einem Mann gesprochen in der Wüste. Ein Mann verirrte sich in der Wüste, tags und nachts irrte er umher. Wie lange braucht man, um zu verhungern und zu verdursten? Das überlegte er sich beständig. Er wusste, dass man länger ohne Nahrung leben kann, als ohne etwas zu trinken. Die unbarmherzige Sonnenglut hatte ihn bald ausgedörrt. Er fieberte. Wenn er erschöpft ein paar Stunden schlief, träumte er von Wasser, von Orangen, von Datteln. Dann erwachte er zu immer schlimmerer Qual und taumelte weiter. Da sah er in einiger Entfernung eine Oase. Aha, eine Fata Morgana, dachte er. Eine Luftspiegelung, die mich naht und zur Verzweiflung treiben wird, denn in Wirklichkeit ist gar nichts da. Er näherte sich der Oase, aber sie verschwand nicht. Er sah im Gegenteil sie immer deutlicher. Die Dattelpalmen, das Gras, die Felsen, zwischen der eine Quelle entsprang. Es kann natürlich auch eine Hungerfantasie sein, die mir mein halb wahnsinniges Hirn vorgaukelt, dachte er. Solche Fantasien hat man ja in meinem Zustand. Natürlich, jetzt höre ich sogar das Wasser sprudeln. Eine Gehörhalluzination. Wie grausam die Natur ist, mit diesen Gedanken brach er zusammen. Er starb mit einem lautlosen Fluch auf die unerbittliche Bösartigkeit des Lebens. Eine Stunde später fanden ihn zwei Beduinen. Kannst du so etwas verstehen, sagte der eine zum anderen. Die Datteln wachsen ihm beinahe in den Mund. Er hätte nur die Hand ausstrecken brauchen. Und dicht neben der Quelle liegt er, mitten in der schönen Oase, verhungert und verdurstet. Wie ist das nur möglich? Es war ein moderner Mensch, antwortete der andere Beduine. Er hat nicht daran geglaubt. So nah an der Quelle zu sein, so nah am Wasser zu sein und verdursten, weil er nicht daran geglaubt hat, das wäre doch fatal, wenn wir ein Leben lang in die Versammlung gingen und eben nicht daran geglaubt haben, dass diese neue Erde kommt, dass dieser neue Himmel kommt, dass dieses neue Jerusalem aufgerichtet wird, dass es da einen Strom vom Thron des Lammes her gibt. Da muss man sich ja mal vorstellen, ja? Diese Quelle kommt nicht irgendwo aus dem Boden raus. Diese Quelle kommt vom Thron her, von Gott selber. Da wird Gott alles sein, alles und in allem. Er war ein moderner Mensch, er hat nicht daran geglaubt. Ich finde das großartig, was hier in diesem Text so entfaltet wird. Da gibt es keine Restaurierung. Und ich finde das auch gewaltig. Der Mensch hat das, was Gott geschaffen hat und als sehr gut empfunden hat, das hat er verseucht, versaut, ausgebeutet, und strengt sich deshalb trotzdem noch an, diese Welt zu erhalten. Eigentlich müsste er sagen, wir sind selber schuld. Ja, war jetzt auf einer Freizeit in Rügen. Das ist auch nicht gerade der nächste Weg vom Schwabenland. Und so wie ich bin, habe ich dann so gesagt, wir sind dabei, wir haben jetzt alle, die wir vom Schwabenland nach Rügen gefahren sind, die Welt wieder kaputt gemacht. Ein Stück weit wieder zerstört. Gucken dich die Leute so an, aber wir haben es ja bezahlt. Ja. Wir bezahlen sogar. Und dann kommen ja die mit der reinen Weste, gell, die dann nur noch am Wochenende zum Brötchen fahren, ihr Auto aus der Garage holen. Gell. Das ist ja genauso schlimm. Da kann man sich ja nicht herauslösen und sagen, ich bin besser wie der andere. Und dann gibt es eine ganze politische Landschaft, die sich darum müht, dass diese Welt erhalten wird. Da gibt es viele Menschen und wir sollten es auch überlegen, wie wir damit umgehen mit dieser Schöpfung. Natürlich, klar, wäre ja schon mal gut. Aber Gott weiß das. Gott weiß, dass der Mensch nicht lieb sein kann, weil er ihn verloren hat, die Liebe verloren hat. Da wäre es ja auf der einen Seite die Umweltverschmutzung, auf der anderen Seite die Innenweltverschmutzung. Das ist ja nicht weniger schwierig. Aber da darf man ja heute auch nicht drüber reden. Das darf man ja nicht erwähnen. Da wird man ja dann sehr schnell in die Schranken zurückgewiesen, wenn man heute sagt, du, Mann und Frau und was da alles so kommt, man kann da nicht Ehe für alles und alle für einen machen und einer für alle. So einfach geht es nicht. Da hat sich Gott was überlegt. Aber der Mensch hat es grundsätzlich verändert. Der Mensch will grundsätzlich nicht danach leben. Der Mensch lebt nach seinen eigenen Bedürfnissen. Und deshalb diese Verse aus Offenbarung 21 lassen etwas erahnen, dass da noch etwas aussteht, was noch kommt. Das ist keine Restaurierung. Da ist kein Sanierungskonzept im Gang, wo sich Gott mal was Neues überlegt und nochmal was Einfallendes. Das überlässt er den Menschen heute. Aber das Großartige ist, siehe, ich mache alles neu. Sieh mal her. Und das ist das Großartige. Es ist völlig neu, was hier beschrieben wird. Es wird da nichts verbessert, es wird nichts umgepolt, es wird nichts mehr verändert. Die alte Welt wird vergehen. Jetzt würde ich es mal ein bisschen drastisch sagen, deshalb kannst du ruhig mit deinem Auto weiterfahren. Und brauchst nicht gucken, ob du ein größeres oder kleineres hast, ob du mehr die Umwelt verderbst wie der andere. Ich kann mich erinnern, als ich in der Jugendarbeit war, das war in der Zeit, wo man keine Plastiktüten nehmen durfte. Plastik statt Jude war das große Thema, ja. Und das waren die Weltverbesserer. Wenn du da einen Plastikbeutel dabei hattest, da warst du schon glaubensmäßig relativ unten durch, ja. Das hat sich natürlich verändert. In der Zwischenzeit redet man ganz andere Dinge. Aber das, die jungen Leute, die so groß reden, die Lautsprecher so laut halten, dass sie sich selber nicht mehr verstehen und sich kaputt machen, davon darf keiner reden. Man klagt ja immer die anderen an. Und wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann sind es unsere Politiker. Hauptsache wir nicht. Wir lassen uns das ja noch bezahlen, den Katalysator. Ja? Das ist interessant. Ja? Und jetzt kommt hier und findet das gewaltig. Da kommt so ein Einschnitt im Leben. Und dann kommt dieser Johannes, ist auf der Insel Patmos ganz so einsam, allein. Ist er da in der Verbannung, so wie das heißt. Und der kriegt jetzt eine Vision. So die Apokalypse, so sagt man, die Offenbarung. Und das heißt Entschleierung, da wird nochmal ihm was vorgestellt. Der hat das auch schon erlebt, Umweltverschmutzung, das hat's auch schon damals gegeben. Er ist wahrscheinlich von dem römischen Kaiser Domitian dorthin verbannt worden. Domitian galt in der Geschichtsschreibung als grausamer Tyrann. Gepackt vom Verfolgungswahn lässt er unzählige Menschen oft nur wegen Kleinigkeiten grausam ermorden und foltern. Im Jahre 86 nach Christus lässt er sich als erster römischer Kaiser offiziell Gott der Herr nennen. Das haben die Christen natürlich nicht mitgemacht damals. Und dann kamen sie in die Verbannung. Er war ja so gewissermaßen so der Nachfolger vom Nero, der schon den Christenhass damals auch auf die Christen so die ganze Problematik abgewälzt hat. Und nun hat er die Gemeinde, die Christen verfolgt. Um diese wichtigen Leiter der Christen auszuschalten, ist dann auch dieser Johannes dann auf die Insel Patmos verbannt worden. Und dort hinein. In die Not, in das Problem, in dieses Herausgenommensein vom Dienst für Gott, wird, heißt es, dass dieser Johannes diese Offenbarung bekommt. Jetzt hat sich da natürlich nichts verändert. Wer oben durchs mal ein bisschen als Informationsquelle liest und mal anschaut, was wie die Christen grausam verfolgt werden, der Tyrannen heute, dann haben sich die Schauplätze verändert, aber das Problem nicht. Die Christen werden auch heute verfolgt, geschlagen, getötet, ihre Kirchen angezündet und. Diese grausamen Despoten, die Tyrannen, die gibt es überall auf dieser ganzen Welt. Da könnte man jetzt alle Namen zitieren, von 86 nach Christus bis heute. Und das ist nicht besser geworden. Aber interessanterweise, warum wird denn der Lieblingsjünger Jesu auf die Insel verbannt? Warum denn überhaupt? Hat er etwas gegen die Obrigkeit gesprochen? Hat er sich im Staat falsch verhalten? Jetzt kann man nachlesen in Offenbarung 1, Vers 9. Da heißt es, ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses von Jesu. Warum ist er dort? Der Domitian ist nur ein Helfershelfer Gottes. Der ist nicht dort, weil der Domitian das wollte. Der ist dort, weil Gott uns sein Wort gegeben hat, um des Zeugnisses des Wortes willen. Das ist der tiefste Hintergrund. Alle Regenten auch heute, die Christen verfolgen, die sind eigentlich nur im tiefsten Grunde grausame Menschen, die etwas ausführen, weil Gott gesagt hat, man muss um seines Namens willen leiden. Ich finde das gewaltig, dass das so steht, dass Johannes das auch so sieht. Der brudelt jetzt nicht über den Domitian, der schimpft nicht über die Obrigkeit, wie wir uns das vielleicht auch manches Mal schon angewöhnt haben. Wir sollten eher dafür beten. Und an dieser Stelle, da ist dieser Johannes, im tiefsten Grunde werden dort bei deinem Leben die Ziele Gottes erkennbar, um des Wortes und des Zeugnisses willen. Des Wortes willen, das hat er ja verkündigt, das hat dem Domitian natürlich nicht gepasst. Er hat den Willen Gottes gepredigt und er hat das Wort Gottes in den Mittelpunkt gestellt. Und wer das tut, dem wird noch Hören und Sehen vergehen. Ja, rein menschlich gesehen. Hier werden uns für Hören und Sehen die Augen geöffnet und die Ohren. Aber was die Welt heute auch tut, das ist das, was Gott in seinem Wort schon vorhergesagt hat. Offenbarung heißt ja, einen Blick hinter den Vorhang tun. Und das darf dieser Seher Johannes. Der Blick hinter die Kulissen. Also, so Backstage-Karten, die man da kriegt heute, die so verteilt werden, dass man mal bei einer Band mal da mit hinter die Kulissen darf, ist ja schon mal interessant, gell? Was da alles läuft, wie das alles so geht. Wir sehen ja das meistens von vorne. Wenn man heute mal so irgendwo in ein Theater oder irgendwo hingeht, wo eine Vorführung ist, da wird dann der Vorhang beiseite geschoben und dann sieht man das, was da war. Aber das ist dann alles schon wunderbar. So mal hinter die Kulissen schauen, wie das so geht, was da alles so passiert. Das ist gewaltig. Johannes darf hinter die Kulissen schauen. Sehen. Das erste. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Bei allem Not, bei allem Elend, bei aller Schuld, bei allem Leid in dieser Welt, bei allem Missachten der Schöpfung, bei aller Zerstörung dessen, was Gott sehr gut geschaffen hat, schweigt Gott nicht, sondern antwortet. Das lässt Gott nicht einfach kalt. Da setzt sich jetzt Gott nicht ab vom Menschen und sagt, mit euch will ich nicht mehr und kann ich nicht mehr. Gott ist nicht fertig. Auch wenn wir manches Mal sind, ich bin jetzt fertig, ich kann nicht mehr, bei Gott ist das nicht so. Gott muss sich da nicht irgendwo entschuldigen, beleidigt womöglich zurückziehen. Nein, Johannes sieht in gewaltigen, wunderbaren Bildern, wie Gott nun handeln wird. Er fängt nicht an, diese alte Welt zu reparieren, mal da was umzustellen, auch nicht zu einer besseren Welt zu verhelfen. Nein, er schafft eine neue Welt. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Worin erinnert das? Wenn man mal nachschaut, in 1. Mose 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Damals wusste Gott schon, wenn ich das abtrete an die Menschen, dann wird das zum Chaos. Er hat ja gesagt, macht euch die Erde untertan. Das war ja eigentlich das Problem. Er hat ja gleich am Anfang schon sagen, du, also das gebe ich nicht ab. Das kann man ja mal bildlich so sagen, gell? Da hat mancher ein neues Auto gekauft, mancher Mann hat seiner Frau gesagt, jetzt darfst du nicht mehr Auto fahren, gell? Mit dem Alten ging's doch, aber mit dem Neuen, das musst du schon gut überlegen, ja. Ja. Fehlt dann ein bisschen das Vertrauen, gell. Ist mit dem Einparken oft so schwierig und so weiter. Wenn die erste Schramme dann dran ist und dran kommt. Nein. Gott hat das getan. Er hat das den Menschen übertragen. Fülle die Erde, machet sie euch untertan. Das hat Gott und Gott hat gewusst, das wird nicht so bleiben. Außerhalb des Paradieses ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Und wir leben außerhalb des Paradieses. Manches könnte man sagen, sind paradiesische Zustände vielleicht. Auch dein schönes neues Haus und was du alles hast und was du dir arbeitest, könnte ja ein paradiesischer Zustand sein. Aber er ist es nicht. Er ist der Vergänglichkeit unterworfen, dem zerstörerischen Prozessen dieser Welt und Zeit, in der wir leben. Da heißt es in Jesaja 6, 65, der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird. Also das, was noch kommt, ist noch besser. Das ist an Brillanz gar nicht mehr zu überbieten, was da auf einen zukommt. Also ich finde das immer so, wer nachliest heute Offenbarung 21 und 22, heute Mittag oder heute Abend, also wenn die Straßen aus durchscheinendem Gold sind, da muss man mal erklären, wie das geht, gell? Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was da passiert. Wenn da aus dieser Quelle, die vom Thron kommt, frisches Wasser kommt, also ich habe da so eine Flasche dabei, wenn du von dem Wasser trinkst, erstens mal musst du wieder dursten und zum Zweiten steht da schon das Verfallsdatum drauf. Gell? Du weißt schon, wenn es zu Ende ist. Und manche, wenn da der Tag rum ist, trinken sie aus nicht mehr drin. Ja? Da kriegen die gleich Angst. Da sage ich, trink doch, wenn du stirbst, ist eh gut. Ja? Bist von der Straße weg. Ja? Kann dir ja eigentlich nichts Besseres passieren. Ist doch ein schöner, das ist, so schlimm ist das gar nicht. Ich finde das schon problematisch, sterben. Also ich finde den Tod nichts Schönes. Aber wenn wir in der Ewigkeit bei Gott sind, dann könnte das nur ein Segen sein. Weil du weißt noch nicht, wie du dein Leben führst in 10 Jahren. Du weißt noch nicht, wie du da oben denkst und ob du noch denken kannst. Das ist noch nicht ganz klar. Ich wollte nur sagen, das, was von dieser ewigen Quelle kommt, da ist kein Verfallsdatum dran. Da brauchst du keine Sorgen haben. Und deshalb leben glaubende Menschen zielgerichtet. Das ist das Herrliche. Das ist das Wunderbare. Wir erwarten 2. Petrus 3, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und jetzt kommt noch etwas. In der Gerechtigkeit wohnt. Das ist nochmal eine Nummer größer. Das ist nochmal mehr. Da setzt Gott noch einen drauf. Da wird diese Ungerechtigkeit aufhören. Die Ungerechtigkeit des Erbens in der Familie. Die Ungerechtigkeit, wie man mit den Ressourcen dieser Welt umgeht. Die Ungerechtigkeit, wie man mit den Lebensmitteln verfährt. Und. Dort wird Gerechtigkeit wohnen. Warum? Weil der Gerechte, der lebendige Gott, der Herrscher ist. Weil er das in seine Hand genommen hat. Und er tritt es dann nicht mehr ab. Ja? Also da sind wir da oben immer die Bosse. Ja? Da sagt er auch nicht mehr, macht das euch untertan. Sondern da sitzt er auf dem Thron. Und da regiert er. Und das Wunderbare ist, dass wir dann bei ihm sein dürfen, so gegenüber. Ja? Das ist dann nochmal was ganz anderes. Stell dir doch mal vor, Jesus vertritt dich heute beim Vater, er setzt sich für dich ein. Er sagt immer wieder bei Gott deinen Namen, dass der es nicht vergisst, sage ich jetzt mal ein bisschen leger. Dann sagt Gott, du, ich bring dir den Cornelius wieder, der ist wieder heute ein bisschen nervös heute Morgen und hat er wieder so einen Ausrutscher gehabt mit dem Sterben, dass er so schön sei. Also denk mal an den da unten, ja, und mach das Gott. Aber jetzt stell dir mal vor, jetzt ist ja das noch, könnten wir ja mal so sagen, ein bisschen weiter weg. Aber jetzt sehe ich Gott von Angesicht zu Angesicht in diesem neuen Jerusalem, in diesem neuen Himmel, der neuen Erde. Das ist ja das Herrliche. Das ist nicht mehr irgendwo weg, sondern das ist dann unendlich nahe. Himmel und Erde werden vergehen, da heißt es an anderer Stelle, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was werden wir dann in dieser Ewigkeit hören? Die Worte Gottes. Das ist das. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Eine neue Schöpfung tritt also an die Stelle des Alten. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und jetzt kommt etwas und das Meer ist nicht mehr. Das wird ja so extra erwähnt. Das heißt also, Himmel und Erde, das war und Meer, das war nach der Auffassung des antiken Menschen so 3 Abteilungen, oben, Mitte und unten, also oben der Himmel, die Erde und dann unten das Meer. Die alte Welt wird total ausgelöscht werden. Es wird nichts übrig bleiben. Es wird etwas völlig Neues gestaltet werden. Auffällig ist, dass das Meer besonders erwähnt wird. Das sind eben nicht nur die Ozeane mit ihren Kräften und Gewalten, mit den Tsunamis gemeint, sondern das ist auch die Welt, und das ist eine Symbolsprache der Bibel, der Bereich der satanischen, der Kräfte, die vom Meer herkommen. Das, was uns bedrängt, das, was uns zu schaffen macht, das, was Not macht, nach Offenbarung 13 heißt es, taucht aus dem Meer das Tier auf, das Gott lästert und die Menschen verführt, verfolgt, ermordet. So wird das Meer dargestellt. Und das Meer wird nicht mehr sein. Stellen wir uns das mal vor. Diese satanischen Kräfte, die uns auch heute umgeben, wie Paulus das mal im Epheserbrief schreibt, die bösen Geister unter dem Himmel, die werden die sind nicht mehr da. Da wird Gott alles wegnehmen. Also ganz Neues schaffen. Gott lässt ja zu seinen Worten dann Taten folgen. Der redet nicht nur, sondern der tut es. Das Meer ist der Ort, aus dem die Weltreiche und ihre Herrscher, die Kriege und Katastrophen aufsteigen. Das Meeresbrausen, wenn man das Meer mal in seiner Macht sieht, was Wasser für eine Gewalt hat, hatten wir ja in vielen Bildern dieses Jahr erlebt. Diese Bergrutsche, das, was da an Wasser dann kommt und wenn Überschwemmungen da sind und so weiter. Das Meer ist nicht mehr. Das Meer machte den Menschen damals wie heute Angst. Niemand wusste, was da unten ist. In der Offenbarung wird das Meer noch anders verstanden. Das Meer, das sind die Völker der Welt, das Völkermeer. Das macht einem auch oft Angst. Das Völkermeer, das da auf einmal so zu uns herüberkommt, kann einem ja auch Angst machen. Kann einem ja auch Sorge bereiten. An dieser Stelle, oder denken wir nur mal an die Menschenmassen in unseren Kaufhäusern, in den Zügen und, das kann einem Angst machen. Das kann einem Macht, das ist wie so eine Macht, dieses Gedränge, was da ist. Das alles wird so nicht mehr sein. Bin ich als einzelner Mensch noch wichtig, so fragt man sich dann. Gehöre ich nicht nur in die Masse dieser Menschen hinein? Das Meer ist nicht mehr. Es wird von Gott beseitigt, wenn er den neuen Himmel und die neue Erde ins Leben ruft. In Gottes neuer Welt seid ihr nicht mehr bedroht. In Offenbarung 22 heißt es dann, und er zeigte mir einen Strom vom Wasser des Lebens. Und das finde ich jetzt großartig. Stellen wir uns diese Weltmeere vor in den verschiedensten Ausschmückungen, wie ich es gerade erzählt habe, wie das die Bibel auch versteht. Und jetzt kommt etwas und er zeigte mir, er gibt mir so einen Hinweis. Er sagt, du, sieh mal dahin. Das Wasser glänzend wie Kristall, das Wasser des Lebens, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Auch das finde ich so großartig. Diese Nationen, die sich heute noch durch diese Welt drängen, in den verschiedensten Situationen, durch das, dass man politisch, religiös verfolgt ist und so weiter, dass es Kriege, Leid und Not gibt, das wird nicht mehr sein. Da heißt es, die Nationen werden geheilt. Heilung. Ist das nicht etwas Herrliches? Hast du mal einen Heilungsprozess erfahren? Wenn man sagt, es wird immer besser. Die Reha schlägt an oder so, ja. Das ist etwas Schönes. Und jetzt stellen wir das mal vor in dieser Dimension, wo nichts mehr an Not, an Elend sein wird. Mit der alten Erde sind auch die Behausungen vergangen. Die Städte, die Dörfer, in denen wir jetzt noch leben, in denen es uns auch zum Teil sehr gut geht. Auch das, was wir uns mühsam aufgebaut haben, hegen und pflegen, wird vergehen. Die schönsten Bauwerke werden vergehen, die höchsten Wolkenkratzer, aber auch die schmutzigsten Baracken, in denen Menschen hausen, die elendsten Elendsviertel, sie werden vergehen, sie werden nicht mehr sein. Und deshalb fragt der Hebräerbriefschreiber schon und spricht von der zukünftigen Stadt, sondern die zukünftige Stadt war, suchen wir. Wir haben Verlangen nach ihr. Wenn ich etwas suche, dann habe ich den Eindruck, da habe ich etwas verloren, da ist mir etwas aus den Fingern geglitten. Und das ist das Großartige. Es heißt schon bei Abraham, er hätte nach der himmlischen Stadt gesucht. Ich finde das gewaltig. Schon dieser alte Abraham hat gemerkt, da kommt noch etwas, da steht noch etwas aus. Das kommt aber noch und das Schönste kommt eben noch. Eine neue Stadt, vom Himmel kommt sie auf die Erde. Sie ist also nicht von unten nach oben gebaut, sondern von oben nach unten. Wir bauen ja unsere Städte von unten nach oben, in der Weise, ja. Wir werden immer größer, werden immer weiter, immer stärker und so weiter. Diese Stadt wird wirklich von unten nach oben gebaut. Und jetzt finde ich das großartig wieder. Der ewige Gott, der in der Ewigkeit thront, schafft das aus der Ewigkeit und bringt es hinein in unsere Zeit. Nicht von Menschen entwickelt, nicht durch Menschenhände selbst gemacht, sondern Gott schafft es selber. Wenn wir manches Mal etwas beurteilen, wenn da jemand was gemacht hat, dann sagen wir, oh, das hast du aber sehr schön gemacht. Und dann wollen wir ihm mitteilen, wunderbar. Manches Mal, wenn man so Enkelkinder hat, dann sagt man auch schon mal, das hast du schön gemacht, um das Kind zu ermutigen. Es war noch nicht ganz so gut, aber schon mal gut, recht so. Man möchte den anderen ermutigen, aber ich brauche Gott gar nicht ermutigen. Denn Gott will mich ermutigen. Gott will mein Leben in seine Hand nehmen. Eine prächtige Stadt anzusehen wie eine junge Frau im Brautschmuck. Also war früher noch ein bisschen anders, ja. Zu meiner Zeit, da durfte man die Frau nicht vorher sehen, das Brautkleid auch nicht vorher sehen. Du warst dann überrascht, gell, kam da mal, als sie dann aus der Haustüre rauskam bei der Schwiegermutter, hast du gedacht, oh, so haben wir es auch nicht vorgestellt, aber okay, jetzt machen wir halt mal weiter, es wird schon recht werden, ja. Ja. Manche gehen ja die Augen immer wieder mal über, gell, das kann ja auch sein. Aber es ist gut geworden. Aber das sind ja Geschmackssachen, oft auch, ja. Das ist eine Frage des Geschmacks. Gut, jetzt war es bei uns gut. Ich habe mich darüber gefreut. Also es war nicht schlimm. Und von daher, es hat auch gehalten bis jetzt 40 Jahre. Aber wir haben auch nicht alles vorher erlebt. Ja? Bei manchen, die gehen in die Ehe hinein, da gibt's gar nichts Neues mehr. Ja? Das ist eben schon eine Sauerei. Entschuldigung, das war jetzt schwäbisch, aber ihr habt es auch verstanden. Gut, das ist doch das Problem. Man erlebt ja gar nichts Neues mehr. Und von daher, ich finde das so ein schönes Bild. Eine prächtige Stadt anzusehen wie eine junge Braut, die im Brautschmuck erscheint. Und jetzt kommt, jetzt stellen wir uns das mal vor. Jetzt erklärt mir Gott etwas aus der Ewigkeit, die Stadt, und nimmt ein menschliches Beispiel. Ja? Also er will sagen, dir wird nochmal hören sehen vergehen, wie das sein wird, aber du kannst dir das mal vorstellen, wie das schön ist, so eine geschmückte Braut. Er nimmt ein menschliches Beispiel, um mir Ewigkeit zu erklären. Merken wir, das geht gar nicht. Du kannst Ewigkeit nicht erklären. Es wäre nochmal schöner. Ja? Dann könnten wir jetzt schon bei uns bei Gott anmelden und sagen, du, so haben wir es uns aber nicht vorgestellt, da fehlt nur was. Ja, die ewige Dauerwerkler, die würde dann dem liebe Gott schon noch sagen, was er noch machen muss. Nein. Großartig. Die Stadt kommt. Der lebendige Gott hat sie geschaffen. Hören. Das zweite. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Also, ich hätte mir jetzt gern so mal den Johannes da so vorgestellt, wie der da so aufgenommen hat alles. Der sitzt ja jetzt in der Verbannung, der hat vorher noch Prügel gekriegt, ja, dem ging's ja eigentlich gar nicht gut, ja, und jetzt kriegt er so eine Vision, so eine herrliche Bilder vorgezeigt, was Gott ihm deutlich machen will. Sehen und jetzt hören. Ich hörte eine Stimme. Und woher kommt die Stimme? Die kommt nicht aus dem Meer, aus den Tiefen. Nein, die kommt von der Ewigkeit, vom Thron her, von Gott her. In dieser Stadt wird es alles nicht mehr geben, was wir heute in Dörfern und Städten haben. Es wird übrigens auch keine Gemeindehäuser mehr geben, auch keine Versammlungsräume und keine Kathedralen mehr und so weiter. Ja, wird auch nicht mehr geben. Aber was wir da uns so nett aufgebaut haben, es wird das alles nicht mehr geben. Denn Gott errichtet sein Haus selber. Und jetzt sagt er noch, er will bei ihnen wohnen. Haben wir es nochmal richtig gehört? Nicht nur besuchen. Das ist jetzt der nächste Schritt. Das Erste ist vergangen. Wie heißt es an Weihnachten? Es hat uns besucht, der Aufgang aus der Höhe. Und hier heißt es, er will bei ihnen wohnen. Das ist der nächste Schritt. Also es kommt noch was. Das mit dem Besuchen, das ist nur vorläufig. Das war das Erste. Das Erste ist vergangen. Das ist weg. Das braucht nicht mehr kommen. Jesus wird so nicht mehr wiederkommen, um am Kreuz zu sterben. Das ist vorbei. Das ist geschehen. Das ist eine Tatsache, die uns niemand nehmen darf und niemand kann. Es hat uns besucht, die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Das ist jetzt nochmal das Neue. Zugang zu Gott haben. Wie sagt der Apostel Paulus im Römerbrief, durch ihn haben wir den Zugang zum Glauben, zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns, jetzt kommt wieder etwas, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Das steht ja noch aus. Das Zweite kommt. Also das, was jetzt kommt, ist das Zweite. Und darum ist das andere vergangen. Jesus Christus hat uns die Türe zum Vater eröffnet. Durch den Glauben stehen wir in dieser Gnade und können das erfassen, können uns auf dieses hin freuen, können sehen, können hören. Jetzt kommt ja da etwas, alles wird er wegnehmen. Leid, Geschrei. Ich kann mir es gar nicht vorstellen, gell? Dass das mal ein Ende haben soll. Ja? Dass da nicht wieder ein WhatsApp kommt von der Familie, oh, das ist mit der Wohnung gerade schwierig und was weiß ich. Ich kann es bald nicht mehr hören, den technischen Gruß, das ist ja furchtbar, gell? Du weißt alles, ja? Jedes kleine Kind, wenn es Zahnweh hat, das weißt du als Opa. Jedes Kind auf dieser Welt hat Zahnweh, sonst ist was falsch gelaufen. Warum muss ich das denn alles wissen? Ja, merken wir etwas. Wir müssen uns mit dem Kleinkram dieser Welt beschäftigen, sind so involviert, dass wir nicht mehr so leben können. Siehe, höre, sieh her, hör her. Wir sind so besetzt, dass das uns fast nicht mehr tangiert. Und von daher finde ich das großartig. Da heißt es so schlicht, der Tod wird nicht mehr sein. Nichts mehr. Vier Dinge werden nicht mehr sein. Leid, Geschrei, Tränen, Schmerz. Das wird nicht mehr sein. Der Tod wird nicht mehr sein. Kannst du dir das vorstellen? Kein Schmerz mehr. Da muss ich nicht übermorgen nochmal zu der Schulter gucke, dass die alles in Ordnung ist. Ja. Schmerzen wie verrückt schon ein halbes Jahr. Ja. Das wird nicht mehr sein. Das ist was Herrliches. Und dann kommt Gott selber. Wie heißt es? Da kommt nicht Gott und schickt einen vorbei und sagt, du, da kommt der Helfershelfer mit dem Sidolinfläschchen und putzt dir die Tränen ab mit dem Tempotaschentuch. Ja? Nein, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Kannst du das glauben? Da setzt sich nochmal der ewige Gott, der das alles neu schaffen wird, für dich persönlich ein. Ganz persönlich. Das ist nicht für den anderen. Das ist nicht so ein Kollektivprogramm, sondern du darfst für dich wissen, der lebendige Gott wird abwischen alle Tränen. Gott wird es tun. Jetzt wird geweint. Wir kennen ja diesen Satz, Männer weinen nicht. Gibt's da so diese Sätze, ja. Aber wer nicht mehr weinen kann, der hat auch nichts mehr zu lachen. Vielleicht ist das mal ganz gut so, dass man weinen kann. Nicht erst, wenn man beim Psychiater sitzt und immer weiter weiß. Könnte zu spät sein. Sondern dort, wo ich heute schon erfahre, durch das Wort Gottes setzt sich Gott bei mir ein und hilft mir, kommt mir zur Hilfe. Das ist das Wunderbare. Wir erinnern uns, dass Jesus das selber durchlebt hat. Sein Weg in dieser Welt war Leid. Sein Weg war Schmerz. Sein Weg war Tränen. Und dieser Jesus Christus selber, der bei Gott, dem Vater, ist jetzt und das alles vorbereitet, dass sie wiederkommen können, dass sie das in diese Welt hineinbringen können, das ist das Wunderbare. Und dann heißt es, diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Glaubst du das? Das finde ich so großartig, dass in der Bibel immer wieder darauf hingewiesen wird, auf das Wort. Da heißt es nicht, die Aktionen sind gewiss, sondern die Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ich muss an das Wort Gottes glauben, dass ich das auch noch erfahren und erleben kann, was Gott zukünftig vorhat. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert. Ich, Gott selbst, verbürge mich dafür. Wenn Gott spricht, so geschieht es. Und dann der letzte Gedanke. Das Erleben und das Geschehen. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mein Sohn sein. Alpha und Omega, Anfang und Ende. Ich sag's jetzt mal so, wir stehen noch dazwischen. Ja? Gott ist der Anfang und Gott ist das Ende und dazwischen leben wir heute. Mit ihm, für ihn, mit all den Schmerzen, mit all den Problemen, die wir kennen, die wir haben. Gott ist alles in allem. Umsonst gibt er das, geschenkt, gratis. Leben aus der Quelle, Leben nur mit dir. Ich will dem Durstigen zu trinken geben. Noch einmal der Hinweis auf diese Geschichte vom Anfang, von diesem Menschen, der da ganz nahe an der Quelle war. Ganz nah in den Tadelbäumen war. Aber er konnte es nicht mehr glauben. Da war alles so durch, so wirr. Frage, kannst du es glauben? Kannst du es fassen? Der lebendige Gott ist für uns da. Das sind Verheißungsworte. Die erste der beiden Verheißungen gilt dem Durstenden. Es sind zwei Verheißungen. Und die zweite dem Überwinden, dem Überwinder. Dem Durstenden will ich geben. Und dann heißt es, und wer überwindet, der wird es erben. Ich darf Durst haben, Lebensdurst haben. Wir erinnern uns an die Frau vom Jakobsbrunnen. Das ist ja das wunderbare Bild, wo Jesus Christus dieser Frau den Lebensdurst stillen möchte. Und die Frau hat ja mal so nett gesagt, Herr Jesus, ja, mach doch die Pipeline da, die Quelle an mein Haus gleich, dann habe ich das Problem nimmer, dann reden die Leute nimmer so schlecht über mich und so weiter. Und was weiß ich was alles, da hat der Jesus gesagt, du hast mich missverstanden. Die Quelle bin ich. Ich gebe nicht nur Wasser, nachher kriegt ihr so ein Fläschchen mit der Jahreslosung dran, dann könnt ihr mal ein bisschen nuckeln noch ein bisschen in den nächsten Tagen, ja, ist auch schön, aber das wird vergehen, da müsst ihr nachfüllen. Wieder zu Aldi laufen, zum Real gucken, dass man es wieder herkriegt, ja. Manche, die haben Sodastream zu Hause, die sind zu faul zum Laufen, gell, zum Kistle tragen, ja. Ah, können halt nicht mehr, ja. Also, da muss man wieder trinken. Das ist zwar nett, aber das ist nicht alles. So hat die Frau das am Jakobsbrunnen ja auch gedacht, gell. Oh ja, gut, so Wasser zu Hause wäre doch gut. Und der Herr Jesus hat gesagt, du Frau, hör ich mal her, ich sag's mit Menschen und mit Engelszungen, ich bin das Wasser des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weinstock. Ich bin der gute Hirte. Nicht irgendwo von der Quelle, die wieder, mit der Zeit vielleicht auch wieder zerstört ist, ohne Wasser ist. Er gibt von dem Wasser, das in das ewige Leben quillt. Und jetzt kommen wir mit dieser Ewigkeit so in Verbindung. Jesus will dieser Frau sagen, du, ich bin mit dem ewigen Vater in Verbindung und ich führe dich zum Vater. Und wenn du von dem Wasser trinkst, dann hast du den Lebensdurst gestillt. Dann brauchst du nicht mehr zählen, wie viele Männer du gehabt hast, dann ist das vorbei, das Problem. Und auf einmal, als diese Frau das begriffen hat, geht sie zurück und sagt, hört her, ich habe den gefunden. Er spricht dann auf einmal vom Messias und die Leute haben gesagt, was ist mit der passiert? Ja, das war eine Evangelisation, das war eine Erweckung. Aber war nur bloß eine, gell? Nein, was war denn da? Die Frau, die erzählt von Jesus, von dieser sprudelnden Quelle, kommt zu mir, der gibt Wasser des Lebens. Und dann stellt euch vor, die Frau, die vorher verachtet war, mit der vorher auf Finger gezeigt wurde von den anderen, die einsam allein an den Brunnen ging, weil sie nicht mit den anderen im Gespräch sein wollte. Diese Frau wird zum Missionar und ruft andere zum Messias, zur Quelle des Lebens. Das ist das Wunderbare. Also die Quelle, Jesus ist heute für uns da. Und jetzt kommt noch etwas. Und er sprach, ich will dem Durstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst geschenkt. Das finde ich so großartig. Ich habe ja Kapitel 22, Vers 1 gelesen und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall. Wasser des Lebens. Immer wenn von Wasser die Rede ist, kommt das in Beziehung zum Leben. Übrigens gibt es so ein schönes Bild in der biblischen Sprache. Quelle bedeutet wörtlich Auge. Auge. Das Auge in der Wüste, ja, da ist auf einmal kommt eine Quelle heraus. Das ist wie so ein Auge im Sand. Die Quelle, wo man dann sich herabbeugt und herabneigt. Quelle für das Leben. In 2. Mose 15, da heißt es, und sie kamen nach Elim und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Sprudelndes Wasser, lebendiges Wasser, Tier und Mensch braucht Wasser. Man könnte ja jetzt einen Vortrag halten über den Menschen, 60-80% besteht aus Wasser, muss also viel trinken und so weiter, wirst dich in Wasser auflösen. Egal wie das immer auch sein mag, aber an dieser Stelle wird deutlich, Wasser ist lebensnotwendig. Und deshalb heißt es hier, es geht der Strom aus vom Wasser des Lebens, aus dem Thron heraus, aus der Ewigkeit, wo Gott selber Herr ist, wo nichts mehr Vergängliches sein wird, diese Wasserbrunnen. An dieser Stelle ist das großartig, dass Gott das so gibt, dass Gott das will. An dieser Stelle heißt es hier, Leben aus der Quelle, lebe nur mit dir. Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der mit dir redet, gib mir zu trinken, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Jesus sagt ja, wer von dem Brunnenwasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber vom Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, wird in Ewigkeit nicht dürsten. Jesus Christus füllt und stillt unseren Lebensdurst jetzt und heute. Dass wir nicht dauernd diesen weltlichen Begierden nachlaufen müssen, aber er stillt ihn auch nochmal in der Ewigkeit, dass ich weiß, von diesem Thron her fließen Ströme lebendigen Wassers. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke, so heißt es in Johannes 7, Vers 37. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Lebens geben, das Wasser, das umsonst ist. Oder in Jesaja 55, auf ihr Durstigen, kommt alle her zum Wasser. Und dann noch dieser Vers aus dem Matthäusevangelium. Glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. denn sie sollen satt werden. Ich finde das großartig. In der Bibel geht es immer darum, dass wir nicht nur zufrieden sind, sondern dass wir den Frieden haben, das Ausgefülltsein durch Gott selber, der in unser Leben hineinspricht. Und wir dürfen auch heute von diesem Wasser nehmen, wie damals diese Frau, von Jesus, der uns hineingeht, mit uns geht in unseren Lebensalltag, aber dann in dieser Gewissheit leben. Da kommt noch etwas, was dann nicht mehr abgestanden ist, kristallklar aus der Quelle des Thrones Gottes, wenn wir bei ihm sein werden, in dieser neuen Stadt, diesem himmlischen Jerusalem, das er bringen wird. Frage nochmal, haben wir richtig gesehen und richtig gehört? Wer richtig sieht und hört, der kann erleben und erfahren. Und darum ist es gut, wenn wir uns von Jesus Christus versorgen lassen. Amen. Wir beten noch zusammen und wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für deine Gnade und für deine Güte. Wir möchten dir danken, dass du der treue, der lebendige Herr bist. Wir möchten dir danken für dein lebensschaffendes Wort. Wir möchten dir danken, dass du uns durch deinen Geist dein Wort ins Herz gibst, dass wir es verstehen. Und dass du Zeugnis unserem Geist gibst, dass wir wissen, weil wir Gottes Kinder sind, haben wir eine Zukunft, haben wir Ewigkeit bei dir. Danke, dass du das, was du Neues schaffst, nicht an Menschen abtrittst, sondern dass du selbst der Herr bist. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und da gehören wir einmal zusammen mit den vielen Nationen dieser Welt, mit den vielen Menschen, die dir nachfolgen, die dir gehören, jetzt und heute, und die darauf warten, bei dir zu sein, in dieser Herrlichkeit. Danke, dass du uns mit diesem deinem Wort uns auch in den Tag begleitest, in die kommende Woche, in die kommende Zeit hinein. Danke, dass du uns segnest und dass du dich über uns erbarmst, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Amen.